aus der Bibliothek.
Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer Goldrausch im Museum.
Also ein Podcast ist, wo man ein Thema bespricht, beziehungsweise ein Buch. Bei unserem Fall ist es so, wir haben ein Buch aufbekommen, was wir lesen sollten.
Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer.
Wir haben die Autorin des Buches angerufen und ihr Fragen gestellt. Also sowas ist ein Podcast, ist sowas, wo man verschiedene Informationen sammelt zu einem Buch und es empfiehlt.
Ich bin Amy, ich wohne in Bitterfeld und mir gefällt an Bitterfeld der Pegelturm und die Gotsche.
Ich bin Kelly, wohne in Bitterfeld und mir gefällt der Bitterfelder Bogen.
Ich bin Lilly und wohne in Holzweißig und mir gefällt der Park in Holzweißig.
Ich bin Nilo und wohne in Holzweißig und mir gefällt der Ludwigsee in der Wald toll.
Ich bin Alexandra und wohne in Bitterfeld. Mir gefällt an Bitterfeld der Tierpark. Ich mag am meisten die Esel.
Ich bin Lotta und komme aus Holzweißig und ich mag hier in Holzweißig am meisten unseren Jugendclub.
Ich bin Juna, wohne in Bitterfeld und am besten gefällt mir in Bitterfeld der See zum Entenfüttern.
Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer.
Teil 5. Goldrop im Museum.
Museum, 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 Museum.
Also das Buch, was wir gelesen haben, heißt Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer.
Es ist ein Krimi.
Zwei Zwillinge, zwei Gauner und jede Menge Abenteuer.
Im Museum gibt es so viel zu entdecken. Marie und Lukas staunen über einen Dinosaurier, einen Mammut und eine wertvolle Koffersammlung. Doch die birgt ein Geheimnis und ruft die Ganoven auf den Plan. Wachtmeister Schnarch ist da auch keine große Hilfe. Dum, dum,
dum. Auf dem Cover ist ein Dinoskelett, Pharaon, ein Säbelzahntiger. Und hinten ein geheimnisvolles Licht, blaue.
Also die wichtigsten Personen sind die Zwillinge, die sind Detektive. Dann gibt's noch die doofen Ganoven, Topf und Deckel. Ihr gesamter Name ist Theodor Topf und Doris Deckel. Die Mama heißt Frau Stiefel. Die Haustiere sind der Hund Sokrates, ihre Katze Pötchen und ihr Wellensittich Brötchen.
Also geschrieben wurde es von Kelly Strong.
Und wer war der Bildermaler?
Patrick Fix.
Ich finde, die Bilder wurden sehr schön gezeichnet. Und was ich auch noch schön finde, die zum Beispiel bei dem Vogel gleich am Anfang, dass da, wo der lang geflogen ist, weil der so schnell geflogen ist, die Luft dann so an ihm vorbei ist und dann sieht man das. Oder auch bei dem Rennen von dem Lukas, dass die am Anfang des Buches auch nochmal alles vom detektiven Koffer gezeigt haben, was da alles drin ist.
Ein geheimnisvoller Koffer. Erstens der magische Hut, er macht unsichtbar, wenn man ihn aufsetzt und nach hinten dreht. Allerdings wird man wieder sichtbar, wenn jemand niest. Zweitens die magische Lupe. Sie erlaubt einen kurzen Blick in die Vergangenheit. Drittens der magische Koffer. In ihm steckt Magie, wo das alles drin ist. Viertens der magische Stadtplan. Er zeigt an, wo der magische Koffer ist. Fünftens das magische Fernglas. Damit kann man durch Wände sehen. Und sechstens der magische Stift. Er schreibt alle falschen Dinge rot.
Meine Lieblingsstelle im Buch war, wo die halt die ganzen Koffer durchsucht haben und dann die Vase gefunden haben. Ich finde, das hat was von Krimi, also nicht mit Mord oder sowas, sondern dass die decken halt was auf. Also dass das Mammut ein Geschenk war und das kam vom Himmel geflogen mit so einem Fallschirm. Da war halt von dem Banditen Topf und Deckel das Ganze, also die ganze Einrichtung drinne.
Für mich ist die Eiszeitausstellung, die im Buch erklärt wird, sehr interessant.
Also da sind halt ein paar Tiere, die schon alt sind, die schon längst ausgestorben sind. Die stehen da rum, die kann man sich angucken. Und da sind da auch noch ein paar Höhlenmenschen. Und in dem Buch sind auch ein paar Rätsel drin, die man lösen kann.
Stimmt doch wirklich irgendwas nicht. Wie viele Fehler kannst du in dem Bild entdecken?
Ich kann einen Fehler entdecken, dass die Neandertaler, also ein Neandertaler, einen Ritterhelm aufhat.
Ich kann entdecken, dass ein Neandertaler eine Limo trinkt.
Ich sehe auf der Steintafel ein Auto.
Ich sehe auch noch, dass ein Nashorn mit Fell eine Mütze auf dem Horn hat. Oder ein Tiger einen Hut.
Ein Säbelzahntiger hat einen Hut auf und dass neben einem Neandertaler eine Tasse Tee steht.
Ich finde noch einen Fehler, also zwei, dass ein Neandertaler lilane Haare und eine lilane Brille hat.
Die Fehler kommen daher, dass Topf und Decke in der Steinzeit sind und an sich in dem Museum diesen Goldschatz suchen wollen und sich da einfach versteckt haben.
Den Rest müsst ihr selber herausfinden. Da, da, da.
Also tauchen Sie mit mir in das Buch Goldraub im Museum und lesen Sie es mit mir, das erste Kapitel.
Auf drei, eins, zwei, drei.
Ein ungewöhnliches Geschenk, die Türme der alten Kirche schlägt.
Schnell, Lukas, ruft Marie.
Es ist gleich 10 Uhr, da sollten wir bei Mama im Museum sein.
Die Zwillinge freuen sich schon, denn heute dürfen sie ihre Mutter bei der Arbeit besuchen. Einen ganzen Tag lang. Sie rennen um die Ecke eines prächtigen Gebäudes. Dicht gefolgt von ihrem Hund Sokrates, ihrer Katze Pfötchen, miau, und ihrem Wellensittich Brötchen. Und da ist auch schon der Eingang. Plötzlich bellt Sokrates. Pfötchen faucht. Und nun piept auch Brötchen. Was ist denn nur los mit den Tieren? Lukas und Marie schauen sich um. Sie können nichts Ungewöhnliches entdecken. Doch dann blicken die Zwillinge nach oben und bekommen große Augen. So was haben sie ja noch nie gesehen. Lukas zeigt in den Himmel und ruft aufgeregt.
Sieh mal, da oben, unglaublich. Da kommt ja ein riesiger Elefant mit Fell angeflogen.
Auch Marie beobachtet staunend das merkwürdige Flugobjekt.
Lukas, ich glaube, das Ding an dem Fallschirm ist ein Mammut. Und jetzt schwebt es genau auf uns zu. In Deckung!
Schnell springen die Kinder zur Seite und bringen sich hinter einem Auto in Sicherheit. Der Fallschirm schwebt über die Zwillinge hinweg. Und mit einem lauten setzt das Mammut auf dem Boden auf. Dann rollt es langsam in Richtung Museum. Lukas lugt hinter dem Auto hervor. Es sieht aus, als wäre das Ding ausgestopft und auf einem Brett mit Rollen befestigt. Das Mammut rollt noch ein Stückchen weiter, wobei es 2 Mülltonnen umwirft. Dann kommt es an einer riesigen Eiche zum Stehen. Wieder rumst es. Aua! Ertönt es aus dem Mammut. Dann ist eine andere Stimme darin zu hören. Ruhe, du Trottel! Doch die Kinder haben das nicht gehört. Sie sind zu weit weg. Im selben Moment kommt Mama Stiefel aus dem Museum.
Was ist denn hier los? Wo kommt denn dieses Mammut her?
Staunend steht sie vor dem großen Rüsseltier. um das eine riesige rote Schleife gewickelt ist. Daran hängt ein Zettel. Geschenk für das Museum.
Mu? Nanu,
wundert sich Mama Stiefel.
Das ist aber eine ungewöhnliche Art, ein Geschenk abzugeben.
Ja, und ein ungewöhnliches Geschenk ist es auch,
kichert Marie. Mama Stiefel geht einmal um das Mammut herum.
Obwohl ich sagen muss, dass ich es sehr schön finde, wenn unser Museum Spenden erhält. Erst letzte Woche haben wir einen riesigen Flugsaurier bekommen. Ich will auch mal in einem Museum arbeiten,
ruft Lukas fröhlich.
Wenn man da ständig Geschenke bekommt, ist das ja fast wie Weihnachten.
Mama Stiefel lacht.
Na, ganz so toll ist es nicht immer, leider. Der Bürgermeister hat gerade erst entschieden, dass wir in Zukunft weniger Geld bekommen. Da kommt dieses Mammut doch gerade recht. Wie lautet doch das Sprichwort? Einem Geschenkgaul schaut man nicht ins Maul.
Einem geschenkten Mammut meinst du wohl?
Kichert Marie. Gemeinsam schieben Mama Stiefel und die Kinder das riesige Rüsseltier zum Eingang des Museums. Nur Sokrates, Pfötchen und Brötchen sind damit nicht so einverstanden. Sokrates knurrt und Pfötchen macht misstrauisch einen Katzenbuckel. Gemeinsam mit Brötchen versuchen sie, das Mammut in die andere Richtung zu ziehen. Bis Mama Stiefel streng sagt:
Jetzt benehmt euch mal, ihr drei, sonst dürft ihr nicht mit ins Museum.
I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly.
Die Autorin heißt Kelly Strong. Es war schön, mit der zu Videochatten. Sie war sehr nett. Und wir haben uns verschiedene Fragen aufgeschrieben. Und sie hat uns allen in ein paar Minuten schöne Antworten gegeben. Wie lange sind Sie schon Autorin?
Ich habe 2011 mein erstes Buch veröffentlicht, also vor 13 Jahren schon. Also ich bin schon länger Autorin, als ihr alt seid.
Wie sind Sie eigentlich Autorin geworden?
Also das waren so ganz viele verschiedene Momente, die zusammengekommen sind. Ich habe schon immer gern gelesen. Als ich so alt war wie ihr, habe ich ganz viel gelesen. Auch so heimlich unter der Bettdecke, als ich eigentlich schon schlafen sollte. Irgendwann habe ich angefangen zu schreiben, und zwar so Gedichte und Lieder. Dann habe ich versucht, mir selber Gitarre beizubringen. Und habe Songs geschrieben. Irgendwann habe ich Artikel geschrieben für Zeitschriften, ne? Ob mir Filme gefallen haben oder was mir gut an denen gefallen hat. So ähnlich wie das, was ihr jetzt gerade bei mir gemacht habt mit meinem Buch. Ne? Habe ich gesagt, diese Stelle fand ich am besten. Ich habe an der Universität der Künste studiert. Und danach habe ich ein Praktikum gemacht in einem Kinderbuchverlag. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist genau das, was ich will. Das macht mir ganz viel Spaß, mit Kinderbüchern zu arbeiten. Und dann bin ich irgendwie über ganz viel Glück bin ich Autorin geworden.
Wenn Sie Freizeit haben, wann lesen Sie ein Buch oder lesen Sie überhaupt Bücher?
Ja, ich lese ganz viele Bücher. Ich lese manchmal Bücher auch gleichzeitig. Also nicht komplett gleichzeitig, aber ich lese ein bisschen davon und davon. Und ich lese meistens abwechselnd ein Buch, was ich unbedingt lesen will, was ich total spannend finde. Und ein Buch, wo ich denke, das sollte man gelesen haben. Oder das ist wichtig für mich, für meine Arbeit oder so. Also so ein Buch, wo ich vielleicht nicht unbedingt Lust drauf habe oder was ganz anders ist, einfach damit ich nicht immer nur die gleichen Bücher lese. Und das ist sehr spannend, weil so habe ich zum Beispiel auch schon japanische Romane gelesen und die fand ich danach richtig gut. Ja, aber ich lese natürlich auch ganz viele Kinderbücher. Ne? Also
wie sind Sie auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben? Also hat Sie da irgendwas inspiriert dazu?
Tatsächlich habe ich erst, glaube ich, nach dem letzten Band hier, Schurken in der Schule, das ist ja der neueste, habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich als Kind einmal Ganoven begegnet bin. Ich habe da gewohnt mit meinen Eltern und mit meinen beiden Brüdern in einem Haus. Und nebenan war ein Haus, da hat ein Professor gewohnt, ein Forscher, ein Wissenschaftler, der ganz viele Unterlagen hatte und ganz spannende Sachen erforscht hat. Und irgendwann bin ich mit meinem kleinen Bruder auf der Straße lang gelaufen und dann sprangen zwei Typen über den Zaun. Ein langer, dünner und ein kleiner, dicker. Zwei Männer waren das aber. Mein Bruder und ich, wir sind nach Hause und haben gesagt, wir haben Diebe gesehen. Und meine Eltern haben uns nicht geglaubt. Dann hat sich aber rausgestellt, dass es wirklich Diebe waren und dass das ganze Haus von dem war durcheinander. Die haben alles durchsucht und die hatten so eine Tasche unterm Arm. Und da hatten die irgendwelche Unterlagen geklaut von dem Professor, irgendwelche Forschungen. Und das ist mir nachher aufgefallen, dass das ja so ähnlich ist wie in meinem Buch, nur dass halt Doris Deckel klein und dick ist und eine Frau. Ne? Aber es sind auch zwei Ganoven, ne? Ein langer, dünner, ein kleiner, dicker. Das ist eine Sache, die jetzt in echt sozusagen im Hintergrund ist. Bei der Idee, die war plötzlich einfach da. Da habe ich gedacht, oh, wenn man so magische Gegenstände hätte, mit denen man irgendwie so tolle Detektivsachen machen könnte, das wäre doch total cool. Und dann ist die Idee entstanden und dann habe ich die an den Ravensburger Verlag geschickt, ne? Die hier mit der blauen Ecke. Dann haben die sofort gesagt, sie wollen es machen.
Schreiben Sie nur Kindergeschichten oder auch Krimis oder Romane? Das Kinderbuch, das war ja auch ein Krimi, aber ich meine jetzt sowas für Erwachsene.
Also ich habe bisher für Kinder geschrieben, aber auch für Jugendliche. Ich habe mit meinem Mann zusammen, dem Christian Friedrich, die 3 Fragezeichen-Rätselkrimis geschrieben. So Escape-Krimis, wo man ganz viele Rätsel lösen muss, damit man rausfindet, wo man weiterlesen darf. Also das ist ab 10, aber das ist schon sehr anspruchsvoll und das lesen auch ganz viele Erwachsene.
Wie finden Sie das Buch Goldgraub im Museum eigentlich?
Oh, ich mag es total gerne. Also ich versuche immer Lieblingsgeschichten zu schreiben. Also Geschichten, die ich selber total toll finde, weil ich denke nur, wenn ich sie auch total toll finde, dass das andere dann auch total toll finden können. Also das ist mein Motto, dass ich versuche, nur Lieblingsbücher zu schreiben. Weil dann macht es mir nämlich auch ganz viel Spaß, daraus vorzulesen. Und deswegen, ich mag das sehr gerne.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, 5 Teile zu schreiben?
Also mittlerweile sind es 6, ne? Das ist das 6. Und es geht auch weiter. Also ich habe am Anfang, als ich die Idee entwickelt habe, habe ich natürlich überlegt, was kann im ersten Band passieren, was kann im zweiten Band passieren, was kann im dritten Band passieren. Weil wenn ich schon am Anfang eine Reihe plane, dann muss ich schon so ein bisschen wissen, was in den nächsten Büchern passiert. Da weiß ich jetzt natürlich immer noch nicht, was alles genau noch kommt, aber manchmal habe ich eine Ahnung. Also jetzt der nächste Band kommt im September und das ist der verflixte 7. Band und der heißt Das verflixt verfluchte Geisterhaus. Und ich kann euch schon mal ein bisschen verraten, und zwar schaffen es die Ganoven, den magischen Koffer zu klauen mit den magischen Gegenständen. Aber die Kinder sind so schlau gewesen, dass sie die Karte, den magischen Stadtplan, vorher rausgenommen haben. Und da sehen sie, wo der Koffer ist. Und wo ist er? Im verflixt verfluchten Geisterhaus. Da, wo sich niemand hintraut. Das heißt, die Kinder müssen losziehen und gucken, ob sie ihren Koffer wiederkriegen.
Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, dass es sich unbedingt um Zwillinge und Ganoven handelt?
Ich hatte vorher eine Reihe Leonie Looping. Das waren Mädchen mit 2 Schmetterlingselfen. Und da kam dann auch noch der Nachbarjunge dazu. Und diese Reihe haben tatsächlich auch Jungs gelesen, was ich sehr schön fand, weil Jungs manchmal gar nicht Bücher lesen, wo Mädchen Hauptfiguren sind. Und ich finde das aber sehr wichtig. Ich habe dann jetzt gedacht, wenn ich einen Jungen und Mädchen nehme, dann können das Jungs und Mädchen noch leichter lesen. Da haben Jungs nicht so viel Hemmung. Wenn das Buch rosa ist, manchmal basteln die sich dann Schutzumschläge, was ich total Quatsch finde, weil rosa ist ja auch für Jungs da. Ja, aber das ist noch, dachte ich mir, ist noch ein bisschen einfacher, wenn es dann Zwillinge sind, wenn ein Junge und ein Mädchen, dann fühlen sich die Jungs verstanden und die Mädchen.
Haben Sie schon mal sowas Ähnliches wie im Buch Goldraub im Museum erlebt?
Nein, also ich bin natürlich schon oft im Museum gewesen und ich finde, Museum ist auch so, dass man ganz viel, dass es ganz viel die Fantasie anregt. Und aber ich habe natürlich keine magischen Gegenstände und ein trojanisches Mammut ist bei mir auch noch nicht vom Himmel geflogen. Nee, das habe ich mir ausgedacht.
Festgenommen. Das Schnarchen hören Sie schon von Weitem. So lautet es. Lukas tippt den Polizisten vorsichtig an. Sofort schreckt er hoch.
Was? Wo ist der Dieb?
Ruft Wachtmeister Schnarch und springt auf. Dann entdeckt er Lukas und Marie.
Ach, ihr seid's. Warum erschreckt ihr mich denn so?
Marie ist aufgeregt.
Herr Wachtmeister, da drüben haben sich Ganoven eingeschlichen.
Sie sind in dem großen Mammut hereingekommen.
Herr Schnarch schaut Marie und Lukas einen Moment mit zusammengezogenen Augenbrauen an. Dann fängt er schallend an zu lachen.
Ach, ihr Kinder, habt ihr eine tolle Fantasie? Was kommt als nächstes? Ein Dinosaurier hat ein Pausenbrot gefressen?
Er lacht gähnend und setzt sich wieder hin. Er will gerade seine Augen erneut schließen. Da wirft Lukas ein.
Doch, wirklich, Herr Wachtmeister, kommen Sie mal mit.
Widerwillig erhebt sich Herr Schnarch und folgt den beiden in die Eiszeitausstellung. Aber als sie dort ankommen, sind Topf und Decke verschwunden.
Hier ist niemand. Da habt ihr mir wohl einen Streich gespielt, Kinder,
grummelt der Polizist und will schon wieder umkehren. Doch da bemerkt Marie etwas anderes.
Dort drüben, Herr Wachtmeister, sehen Sie, die Römer sind gar nicht echt. Also ich meine das Gegenteil, sie sind echt. Echte Menschen.
Der Polizist wirft einen kurzen Blick auf die Römer, dann aber schüttelt er den Kopf.
Was redest du denn da? Das sind ganz normale Puppen.
Aber nein, Herr Schnarch, schauen Sie doch.
Lukas schlüpft unter der Absperrung hindurch. Er will den Polizisten zeigen, dass es wirklich Topf und Decke sind. Da pfeift der Polizist mit seiner Trillerpfeife und ruft.
Halt! Stopp! Niemand darf hinter die rot-weißen Bänder.
Aber Herr Wachtmeister, sehen Sie es nicht? Das sind doch eindeutig die doofen Ganoven Topf und Deckel.
Ruft auch Marie und stürmt auf Doris Deckel zu, um ihr den Helm vom Kopf zu ziehen. Doch das interessiert den Polizisten gar nicht.
Jetzt reicht es mir aber. Nun muss ich euch leider festnehmen. Im Namen des Gesetzes, ihr seid verhaftet,
brüllt der Polizist wütend. Er stolpert hinter den Kindern her und rempelt dabei Theodor Topf an, der als Römer verkleidet ist.
Autsch,
sagt der Römer.
Entschuldigen Sie bitte,
antwortet der Wachtmeister höflich. Doch anstatt Theodor Topf festzunehmen, wendet sich der Polizist wieder den Zwillingen zu.
So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ihr frechen Kinder, ihr seid verhaftet wegen, unerlaubten Betretens.
Bevor die Zwillinge verstehen, was geschieht, klicken die Handschellen. Der Polizist hat sie wirklich festgenommen.
Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer.
Teil 5, Goldhaub im Museum.
Wie beschreiben Sie eigentlich das Buch von sich aus?
Also ich würde sagen, die Zwillinge Marie und Lukas haben zum 7. Geburtstag einen magischen Koffer geschenkt bekommen mit magischen Detektivgegenständen. Als sie einen Ausflug zum Museum machen, werden sie überrascht, denn vom Himmel fliegt ein Mammut. Was steht da dran? Geschenk für das Museum. Also schieben sie es in das Museum hinein. Was sie aber nicht wissen ist, dass in dem Mammut ein Geheimnis steckt.
Und ich würde noch sagen, Dankeschön für das Interview.
Am Ende des Podcasts kommt noch, wenn ihr noch Lust habt, das zweite Teil vom Gespräch, weil wir können nicht alles direkt hier reinschneiden.
Also der Titel des Buches heißt Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer.
Es ist von dem Verlag Ravensburger.
Und für die, die sich jetzt wundern, wie viel das Buch kostet, es würde 9,99 € kosten, also insgesamt 10 Euro.
Damit bedanken wir uns herzlich bei Ihnen, dass Sie uns zugehört haben. Falls ihr euch an dem Buch interessiert, aber ihr es euch nicht leisten könnt.
Das Buch kriegt man auch in der Bibliothek. Es gibt mehrere Bände davon.
I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer.
Auf und davon. Kurze Zeit später schlendern die Zwillinge Sokrates, Pfötchen und Brötchen durchs Museum. Die Kinder tragen Regenmäntel und Fischerhüte.
Los, da rein,
flüstert Marie. Meeresraum steht in großen Buchstaben über der Tür.
Wahnsinn, das Fischerboot ist echt so cool,
findet Marie. Lukas hingegen blickt staunend nach oben.
Hey, guck mal, hier hängt ein riesiger Hai an der Decke. Und dort drüben sogar ein Wal.
Und da ist
Ein echtes Fischernetz,
flüstert Marie.
Wir haben alles, was wir brauchen.
Etwas später haben die Zwillinge eine Falle vorbereitet. Jetzt müssen ihnen die Ganoven nur noch ins Netz gehen. Doch vorher gibt es noch etwas zu erledigen. Lukas und Marie setzen dem Mammut ihren magischen Hut auf, drehen den Hut mit der Feder nach hinten und schwupps wird das Mammut unsichtbar. Marie kichert. Dann schleichen sie zurück zu ihrer Falle.
Och, hier ist ja das richtige, echte Gold aus dem Koffer. Hier ist ja wirklich das Gold. Da muss ich gut darauf aufpassen als Polizist. Aber jetzt muss ich erstmal aufs Klo. Ho, ho, ho.
Gespannt lauschen die Zwillinge in die Stille hinein.
Theodor, hast du das gehört? Ich glaube, das Gold ist da hinten. Und dieser dumme Polizist geht aufs Klo. Das ist unsere Chance.
Vor Aufregung knüpft Marie ihrem Bruder in den Arm und flüstert.
Ich glaube, die Ganoven kommen.
Schnell klettern die Kinder auf das Fischerboot. Als Theodor Topf den Raum betritt, staunt er nicht schlecht.
Doris, die Matrosen auf dem Schiff sehen aber echt aus.
Doris Deckel interessiert das aber nicht. Genervt ranzt sie ihren Partner an.
Mensch, Theodor, lass dich nicht ablenken. Wen interessiert schon diese alberne Ausstellung? Wir suchen das Gold.
Aber schau dir mal den Papagei an. Der sieht aus wie...
Plötzlich entdeckt Theodor etwas am anderen Ende des Raums. Die goldene Teekanne.
Ah, da ist ja unser Schatz,
ruft Theodor Topf und läuft wie ferngesteuert auf die Teekanne zu, die Marie und Lukas als Köder für die Falle aufgestellt haben. Er bemerkt nicht, dass unter seinen Füßen das große Fischernetz liegt. Und Doris Decke läuft hinterher. Plötzlich bleibt Doris in der Mitte der Halle stehen.
Na sowas, was soll denn dieses Schild? Nein, fass das nicht an, das ist bestimmt eine Falle.
Weiter kommen sie nicht.